Das Barockorchester der Musikhochschule Trossingen hat hier zwei Tänze gespielt. Komponiert hat die Jean-Baptiste Lully, der Hofkomponist von Ludwig XIV. Der Sonnenkönig hat 1661 die erste Ballettkompanie begründet, die Académie Royale de la Danse. In der sind die 5 Ballettpositionen geregelt worden und die sind bis heute gültig. Manche Regeln halten eben ziemlich lange. Wird gemacht, Regeln, heißt es heute in unserer SWR2-Matinee. Und Lorraine Desten hat bis 2019 das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin geleitet. Und sie hat passenderweise ein Buch geschrieben über die Geschichte der Regeln, nach denen wir leben. Erschienen bisher nur auf Englisch. Rules Short History of What We Live By, heißt es. Guten Tag, Frau Desten.
Guten Tag, Frau Juncker.
Da Sie Historikerin sind, gleich mal die Frage nach dem Anfang. Wann hat das angefangen mit den Regeln? Wann sind die ersten aufgetaucht?
Wir kennen keine menschliche Kultur ohne Regeln. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch in vorhistorischen Zeiten es Regeln gegeben hat. Aber in der Antike haben wir mindestens Texten, die bestimmten Regeln belegen. Und von Anfang an hat die Regel 3 Hauptbedeutungen gehabt. 2 davon sind immer noch uns vertraut. Die Regel als das Lineal, das Richtmaß und im übertragenen Sinn alles, was mit Rechnung zu tun, die Regel als Gesetz. Und die 3. Bedeutung, die verloren gegangen ist, mindestens offiziell, die Regel als Muster, als Modell.
Was ist damit gemeint?
Die Idee ist, dass man gar keine Formulierung einer Regel braucht, wenn man ein Musterbeispiel hat, ein Paradigma, das man folgen könnte. Manchmal und eigentlich öfters gibt es beides. Eine schriftlich formulierte Regel, aber auch ein Muster, entweder ein Ding, zum Beispiel eine Skulptur, oder eine Person, zum Beispiel der Abt eines Ordens. Und dieses Beispiel ist eher, was man folgt, statt der schriftlichen Formulierung der Regel.
Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Ja, nehmen wir zum Beispiel den Benediktinerorden. Sehr früh und sehr einflussreich hatte dieser Orden ein Regelwerk formuliert, die Regula Sancti Benedicti. Und diese Regeln werden immer noch überall in der Welt, wo es Benediktinerklostern gibt, gefolgt. Es besteht aus 73 Präzepte, die alle möglichen Aspekte des Alltags regelt. Zum Beispiel, wann geht man ins Bett, wann steht man auf, was darf man essen, genau wie viel, darf man beim Mahlzeiten sprechen oder nicht, wer darf sprechen und so weiter und so fort. Und bei jeder Regel gibt es sofort eine Ausnahme. So, die Mönche bekommen gerade eine Hemine, das ist ungefähr ein Viertel Liter Wein pro Tag. Außerdem, ein Monk krank ist oder sehr schwer gearbeitet hat und die Person, die entscheidet, ob es eine Ausnahme geben sollte oder nicht, ist immer der Abt. Und der Abt ist die Verkörperung der Regel. Die Präzepten sind Richtlinien, aber letztendlich ist der Abt die Regula Sancti Benedicti.
In welchem Verhältnis stehen Regel und Ausnahme?
Das hängt davon ab, welche Art von Regeln. Ich unterscheide in dem Buch zwischen 2 Arten von Regeln, dünne Regeln und dicke Regeln. Dünne Regeln sind eher die Art von Regeln, die wir kennen. Zum Beispiel normalerweise gibt es keine Zweideutigkeit, ob man bei einer roten Ampel stehen bleiben oder nicht. Solche Regeln sind formuliert, als ob die völlig kontextunabhängig wären und deswegen im Prinzip keine Ausnahmen kennen. Im Kontrast sind dicke Regeln für eine unstabile Welt formuliert. Man erwartet Ausnahmen und Sondersituationen, worin man ständig die Regel adjustieren muss. Und die sind Regeln, wie zum Beispiel die Regula von Heiligen Benedikt, die sind Regeln, die voraussehen, dass die Regel nie wirklich zu der Welt passen wird, dass wir immer herausgefordert werden, die Regel ein bisschen zu adjustieren, je nach Fall, und manchmal Ausnahmen zu machen.
Okay, also so eine dicke Regel wäre beispielsweise die dicke Regel, du sollst nicht lügen, aber wir kommen, wie wir alle wissen,
genau,
ohne nicht durchs Leben. Wenn wir immer die Wahrheit sagen würden, wäre
genau,
das nicht.
Außer, dass man strenge Kantianer ist. Und selbst Kant gibt ein Beispiel, wo er sagt, okay, normalerweise soll man ehrlich sein. Aber was passiert, wenn dein geschätzter Kollege dich fragt, so, was hältst du von meinem neuen Buch? Und das Buch todlangweilig ist.
Ja, stimmt denn die Formel, je komplexer unsere Welt, desto mehr Regeln brauchen wir?
Normalerweise, ja, ich glaube, dass es eine Korrelation gibt. Mindestens sehen wir historisch, dass je mehr Menschen je enger zusammenleben, zum Beispiel in Städten, desto mehr explizite Regeln und auch implizite Regeln braucht man, um das Zusammenleben zu regeln. Das ist eine ziemlich belastbare Korrelation.
Das ist ja so ein Ding mit den Regeln, ne? Einerseits wird oft über eine Überregulierung geklagt, Stichwort EU zum Beispiel, da gibt es zu viele Regeln, heißt es immer. Andererseits schaut man zum Beispiel auf den ungezügelten Kapitalismus, dann scheint es zu wenig Regeln zu geben. Gleiches gilt für die Klimapolitik. Wie findet man das richtige Maß an Regeln?
Ich glaube, das wird nie passieren. Ich glaube, wenn die Regeln unser Leben überkompliziert, unbequem machen, beklagen wir uns darüber. Und wir beklagen uns darüber, wenn es keine Regeln gibt in einer Situation, wo Chaos ausbricht oder Ungerechtigkeit ausbricht. Ich glaube, es ist utopisch zu meinen, dass wir je ein perfektes Gleichgewicht zwischen diese beiden Beklagungssituationen finden werden.
Sie sind in den USA geboren, haben unter anderem in Harvard, also in den USA und in Großbritannien in Oxford und eben auch in Berlin gelehrt. Wie groß sind denn da die kulturellen Unterschiede im Umgang mit Regeln in diesen Ländern?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube schon, dass in Deutschland die Regeln einen eher sakralen Charakter haben. Es gibt keinen schöneren Satz in der deutschen Sprache als ist alles geregelt. Die Beruhigung, die danach folgt, ist spürbar. In den USA gibt es stärkere libertarianische Neigungen. Die Neigung, dass alle Regeln eigentlich überflüssig sind, die sind alle eine Begrenzung von Freiheit. Diese Einstellung trifft man eher selten in Deutschland.
Interessant. Sie haben jetzt 6 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Was hat sich auch natürlich bedingt durch die Pandemie in dieser Zeit verändert mit den Regeln?
Es war wirklich ein Zufall, dass ich das Buch fertig geschrieben habe während der Pandemie. Aber in manchen Hinsicht war es für mich eine sehr wertvolle Lehre. Wir waren in dieser Zeit mit einer Situation konfrontiert, als die Regel sich ständig geändert haben, je nachdem, was unser Wissensstand war. Und ich habe beobachtet, wir alle, glaube ich, dass wenn die Regeln sich zu schnell ändern, verlieren sie ihre normative Kraft. Und das hat mir gelehrt, dass für Regeln wirklich effektiv zu funktionieren, brauchen sie eine bestimmte Stabilität. Es gibt keine Regel ohne Normen. Eine Regel, die grundsätzlich gegen unsere Normen stößt, wird nicht beachtet. Aber umgekehrt gibt es keine Normen ohne Regeln. Und dass diese Ehe zwischen Regeln und Normen gut funktioniert, braucht man ein bisschen Stabilität in der Ordnung.
Und vor allen Dingen müssen die Regeln auch länger gelten. Das war ja bei Corona schön zu beobachten, wie man gar nicht mehr wusste, was jetzt gerade aktuell richtig ist. Wir gesucht, was hält uns zusammen, heißt die ARD-Themenwoche, die heute startet. Frau Dessen, welche Regel ist für ein gutes Miteinander, würden Sie sagen, wirklich essentiell?
Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist die Berechenbarkeit. Die Tatsache, dass man weiß, in einer bestimmten Situation, was passieren wird. Und auch natürlich Rücksicht. Die meisten Leute, die Regeln missachten, tun das, ohne danach zu denken über die Konsequenzen für andere. Das beobachtet man ständig in der Pandemie, insbesondere in den USA, gab es vielen Leute die Einstellung, dass eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen eine individuelle Entscheidung ist. Es war gar keine individuelle Entscheidung, es war eine kollektive Entscheidung. Und dieses Bewusstsein, wann eine Entscheidung tatsächlich eine individuelle Entscheidung ist und wann eine kollektive, ist vielleicht die Grundregel von jeder Gesellschaft.
Was halten Sie von dem schönen deutschen Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu?
Es ist kein Zufall, dass es nicht nur ein deutsches Sprichwort
ist. Okay, das heißt, das gibt es im Englischen auch.
Überall. Do unto others as you would have them do unto you. Überall, glaube ich, in der Welt.
Frau Desten, danke für Ihre Zeit.
Ja, es war ein Vergnügen. Vielen Dank.
Und danke, dass Sie uns nach allen Regeln der Historikerkunst das mit den Regeln erklärt haben in der Wird gemacht Matinee in SWR 2.